Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى اليوم مع
محمد الغزي
أوتا كريستينا شولتز
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
وانت منى عبد الأمير
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Sachsen-Anhalt. Der letzte Sonnabend war der heißeste 18. Juni in Sachsen-Anhalt seit Beginn der Wetteraufzeichnung. In Bernburg wurden über 35 Grad gemessen. Bislang lag der Tagesrekord im Jahr 2002 bei 33,9 Grad Celsius in Magdeburg. Das Amt für Umweltschutz warnt in diesem Zusammenhang davor, dass die Sommer in Zukunft noch trockener werden. In diesem Jahr seien den Angaben nach bis Ende Mai nur 157 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Im Durchschnitt der Jahre bis 1990 waren es noch 207 Liter. Seit 2018 fehlt etwa die Regenmenge eines halben Jahres. Begründet wird dies mit den globalen Auswirkungen der Klimaerwärmung.
Sachsen-Anhalt. كان يوم السبت الماضي هو الأكثر سخونة في 18 يونيو في ولاية ساكسن-إنهالت. منذ بدء تسجيلات الطقس تم قياس أكثر من 35 درجة مئوية في بيرنبورغ. كان الرقم القياسي اليومي في عام 2002 وهو 33.9 درجة مئوية في ماغديبورغ. تحذر وكالة حماية البيئة من أن الصيف سيصبح أكثر جفافا في المستقبل. هذا العام وفقا للمعلومات انخفض 157 لترا فقط من الأمطار لكل متر مربع بحلول نهاية شهر مايو.
Sachsen-Anhalt. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Forstminister Sven Schulze zur Vorsicht in den Wäldern aufgerufen. Die Bürger sollten sich über die aktuellen Waldbrandstufen informieren und sich dementsprechend vorsichtig verhalten. Erst vor kurzem standen bei Elbingerode im Harz etwa 5 Hektar Wald in Flammen. Erste Hinweise deuten hier auf eine fahrlässige Brandstiftung hin.
Sachsen-Anhalt. بسبب الجفاف المستمر دعا وزير الغابات سيفين شولتز إلى توخي الحذر في الغابات. يجب على المواطنين إبلاغ أنفسهم بمستويات التحذير الحالية من حرائق الغابات والتصرف وفقا لذلك. في الآونة الأخيرة اشتعلت النيران في 5 هكتارات من الغابات بالقرب من إلبينغودا في جبال هارتس. المؤشرات الأولية تشير أن الحريق متعمد.
Bernburg. Wegen anhaltender Trockenheit gilt im Salzlandkreis ein Wasserentnahmeverbot. Demnach sollen alle unerlaubten Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern wie Seen und Flüssen als unzulässig erklärt werden. Auch sonst sind alle Bürger zum schonenden und sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen.
بيرنبورغ بسبب الجفاف المستمر هناك حظر على سحب المياه في منطقة سالتزلاند وبناء على ذلك فأن جميع عمليات سحب المياه غير المصرح بها من المياه السطحية مثل البحيرات والأنهار تعتبر غير مقبولة بشكل عام يجب على الجميع استخدام الماء باعتدال شديد وبعناية
Aschersleben. Nach einem Drogenfund wurde kürzlich eine Shisha-Bar in der Vorderbreite geschlossen. Polizei und Ordnungsamt hatten die Bar durchsucht, nachdem sich Anwohner wiederholt wegen Ruhestörung beschwert hatten. Dabei wurde festgestellt, dass die Bar wegen einer fehlenden Gewerbeanmeldung gar nicht geöffnet sein dürfte. Dennoch wurden mehrere Personen angetroffen, unter ihnen der Barbetreiber. Gegen die Betroffenen laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie müssen außerdem mit einem Bußgeld vom Gewerbeamt wegen unerlaubten Betriebes der Bar rechnen.
Aschersleben. تم إغلاق مؤخراً شيشة بار في شارع بوردة برايتا. قامت الشرطة ومكتب النظام العام بعد أن اشتكى السكان مراراً وتكراراً من الإخلال بالأمن. يجب ألا يكون الشريط مفتوحاً على الإطلاق بسبب عدم وجود تسجيل تجاري. ومع ذلك عثر الضباط على العديد من الأشخاص بما في ذلك المشغل. التحقيقات جارية ضد المتضررين لخرق قانون المخدرات. عليك أيضاً أن تحسب حساباً غرامة من المكتب التجاري لتشغيل الحانة دون إذن.
Sachsen-Anhalt. Hierzulande wurden mehr Polizisten identifiziert, denen eine mögliche Pflichtverletzung vorgeworfen wird. Möglich macht dies eine Kennzeichnungspflicht. Diese besagt, dass Polizisten Namens- und Dienstnummernschilder tragen müssen. Damit wurden seit 2018 in 38 Fällen Polizisten identifiziert. Meistens wurde jedoch keine Pflichtverletzung festgestellt. In 18 Fällen dauern die Ermittlungen noch an. Besonders viele Abfragen habe es in den Corona-Jahren 2021 und 2022 gegeben.
Sachsen-Anhalt. في هذا البلد تم التعرف على المزيد من ضباط الشرطة المتهمين بانتهاكات واجب محتمل تم تحقيق ذلك من خلال متطلبات وضع العلامات ينص هذا على أنه يجب على ضباط الشرطة ارتداء بطاقات الاسم والواجب منذ عام 2018 تم التعرف على ضباط الشرطة في 38 حالة ومع ذلك في معظم الحالات لم يتم العثور على خرق للواجبات ولا تزال التحقيقات جارية في 18 حالة كان هناك عدد كبير من الاستفسارات بشكل خاص في عامي 2021 و2022 من كورونا.
Salzlandkreis. Die Tafeln im Salzlandkreis kommen an ihre Grenzen. Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt gehen derzeit nur wenige Lebensmittel an die Tafel zurück. Daher mussten bereits Menschen fortgeschickt werden. Aus diesem Grund gab es jetzt eine Ausnahmegenehmigung, mit der die Tafeln Lebensmittel kaufen dürfen. Etwa 1600 Nutzer sind bei den Tafeln in Schönebeck, Stassfurt und Hecklingen angemeldet.
Salzlandkreis. وصلت الألواح إلى Salzlandkreis في حدوده القصوى وفقا لمكتب رعاية العمال. يتم حاليا إعادة عدد قليل من محلات البقالة على المائدة. نتيجة لذلك كان لابد من طرد الناس بالفعل. لهذا السبب يوجد استخدام التافل. تم تسجيل حوالي 1600 مستخدم في المجالس Stassfurt, Schönebeck, Hecklingen.
Sachsen-Anhalt. Die Waffenverbotszonen in Sachsen-Anhalt zeigen Wirkung. Laut Landesinnenministerium wurden seit Einführung solcher Bereiche an den Hauptbahnhöfen in Halle und Magdeburg deutlich mehr Waffen sichergestellt. So nahm die Polizei in Halle von Ende 2020 bis April 2022 632 Anzeigen auf und stellte 130 Waffen sicher. Auch in Magdeburg stieg die Zahl der Straftaten von knapp 300 auf etwa 500 und die Zahl der Waffenfunde von 44 auf 104.
Sachsen-Anhalt. مناطق حظر الأسلحة في ساكسن-أنهالت بدأت تظهر ببطء وبحسب وزارة الدولة للداخلية فمنذ إدخال مثل هذه المناطق في محطات القطار الرئيسية في هالة وماغديبورغ تم ضبط المزيد من الأسلحة بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2020 حتى نهاية إبريل 2022 سجلت الشرطة في هالة 632 بلاغاً وضبطت 130 قطعة سلاح في ماغديبورغ أيضاً ارتفع عدد الجرائم من حوالي 300 إلى حوالي 500 والأسلحة التي تم العثور عليها من 44 إلى 104.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Salam. Hier ist Ute Christina und ich freue mich ganz dolle, dass wir heute einen Studiogast haben.
Hallo, guten Tag. Hier ist Damer Al-Bakri. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme hauptsächlich aus Syrien und ich bin seit fast 6 Jahren in Deutschland hier.
Und was machst du zurzeit?
Also ich habe gerade mein Abi geschrieben und ich habe auch bestanden. Ich möchte auch studieren gehen.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum bestandenen Abi. Was möchtest du denn studieren?
Danke, ich möchte gerne Lehramt studieren.
Und in welchen Fächern weißt du das schon?
Sozialkunde und Technik.
Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich denke mal, das schaffst du alles. Was möchtest du arbeiten in Deutschland, wenn du damit fertig bist und wo?
Ich musste also zuerst an die Uni Potsdam studieren. Ich musste in Potsdam studieren, weil ich finde, Potsdam wahnsinnig schöne Stadt ist, also viel mit Kultur hat und viel Ballester und schönes Wetter und sehr viele gebildete Leute und ist einfach toll dort. Ich war noch nicht da, aber ich musste irgendwann gehen dahin. Ab dem Herbst beginnt mein Studium und wenn ich fertig bin mit meinem Studium, da musste ich in Halle Saale mein Referendariat, also mein Vorbereitungsdienst dort machen und dann in Halle mich niederlassen.
Und wo wohnst du jetzt?
Ich wohne jetzt in Sangerhausen. Oh, ist eine kleine Stadt, wenig los und ja, ist nicht alles gut.
Du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, so mit ein paar unfreundlichen Leuten.
Naja, es gibt dort halt, wie gesagt, viele unfreundliche Leute, die halt von die rechte Ecke kommen. Die hole ich manchmal dumme Ansprüche und so. Die manchmal wurde ich beleidigt, manchmal hergerannt, manchmal mit Flaschen geworfen. Und einfach dumme Blicke und einfach Blicke, die so schlimm sind, da kann man als Mensch dort nicht verstehen. Also wie ich zum Beispiel als Flüchtling, der vor 6 Jahren nach Deutschland kam, schwierig wurde es vor ihm, dort zu leben, normal zu leben.
Und wie fühlst du dich dann, wenn die dich dumm machen oder bedrohen oder was weiß ich?
Das fühlt sich unglaublich hart. Es ist hart, das zu erleben. Man hat diesen Menschen gar nicht was Schlimmes angetan und man bekommt halt Angst und man wird da mit sich selbst eine Krise, also Selbstwertgefühl-Krise. Man will wissen, wieso, warum, weshalb, was wollen die überhaupt und warum überhaupt dieses Rassismus, für einen Mensch ihn so auszugrenzen oder ihn zu diskriminieren, ohne überhaupt nachzudenken, was ich ihnen so antue. Das ist wirklich das Schlimmste.
Du hast mir vorhin erzählt, du bist auch in einer Gruppe aktiv, die sich gegen Rassismus einsetzt?
Ja, die Gruppe heißt Kollektiv Masfeld-Sudharz. Wir sind junge Leute, wir setzen uns gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus. Und wir organisieren Demos und wir treffen uns immer, wenn was los da ist. Vor zum Beispiel 2 Jahren war die Black Lives Matter Demos, da war ich auch, wir waren da, wir haben Demos in Eisleben organisiert. Ich war auch da und wir haben Rede gehalten. Wir setzen uns für alle Menschen, für alle Menschenrechte ein.
Hast du den Eindruck, dass eure Arbeit in dieser Gruppe schon etwas geholfen hat?
Ja, ich habe den Eindruck, dass unsere Gruppe wirklich was gewirkt hat, weil wir erreichen viele Leute da und wir machen eine sehr große Stimme und wir verbinden uns auch mit den anderen Gruppen, wie so genauso wie in der Hala oder für die FFF. Ja, wir haben gute Kontakte da.
Was heißt FFF?
Fridays for Future.
Fridays for Future, genau, ja. Gut.
Und wir verbinden uns und dann wir machen eine große Demonstration und wir zeigen, dass Rassismus keinen Platz hat hier in dieser Gesellschaft und überhaupt, wir zeigen auch, dass Faschismus so schlimm ist, weil es gibt Leute, die daran leiden. Es gibt Leute, die seelisch leiden und die jahrelang mit den Folgen zu kämpfen haben.
Die daran kaputt gehen
auch, ja.
Wenn man irgendwie so angegriffen wird, beleidigt wird, kann man das irgendwo melden?
Man kann zuerst anzeigen, man kann das bei Polizei anzeigen, aber meistens wird davon nichts. Und man kann bei die Antidiskriminierungsstelle das auch anzeigen und melden. Aber das kein Konzept, das wird halt nur statistisch gezeichnet. Nur bei Statistik, ja, wird das was bringen. Aber für die Gerechtigkeit, für die Opfer, die daran leiden, wird das ihnen nicht geholfen.
Also da gibt's noch viel zu tun. Ist noch ein großes Thema. Ich denke, da können wir uns hier nochmal treffen. Da gibt es bestimmt noch viel drüber zu erzählen. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Studium und zu deiner Zukunft. So wie sich das anhört, hast du sicherlich vor, hier in Deutschland zu bleiben, trotz allem, was hier nicht so gut ist.
Genau, ja, ich habe hier vor, in Deutschland zu bleiben, weil, also zuerst, es geht um meine berufliche Karriere, es geht um meine Zukunft. Ich will mich auch in Deutschland niederlassen, weil ich weiß, dass es hier ganz viele nette Leute gibt und ich hier mein Leben leben kann, gestalten kann, wie ich, so wie ich möchte und meine Freiheit hier davon Gebrauch mache.
Eine Freiheit, die es in Syrien nicht gibt.
Die es leider in Syrien nicht gibt. In Syrien, da es gibt dort Leute, die der Meinung sind, wenn man nicht genauso wie sie leben, die anderen auch leben, die werden dann halt auch raus, also die werden diskriminiert und werden halt darauf von den Finger gezeigt, dass sie auch genauso leben sollen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Tagen, also war ich in einem Club, war feiern und so. Habe ich gepostet, dann da habe ich so viele Kommentare, so unglaublich Kommentare bekommen von meinen Landesleuten, warum ich gefeiert habe, warum ich im Club war.
Und darf man in Syrien nicht in Club feiern oder ausgehen?
Man kann eigentlich feiern ausgehen, man kann das machen. Es gibt aber eine Stadt, nur in Städte, also ein Dorf oder so, das gibt sowas nicht. Aber wenn man eine Familie hat und die Älteren das sehen und dann davon hören, dass ich in Club war oder ein bisschen Alkohol getrunken habe oder Glas Bier, rasten die hier raus. Die finden dann halt das schlecht und die kritisieren mich für dieses Verhalten, für dieses junges Leben, für dieses Leben als Jugendlicher. Die kritisieren mich, weil ich feiere und das ganz normal ist.
Weil du einfach eine schöne Zeit haben willst, mit Freunden zusammen sein willst und Spaß haben willst.
Genau, weil ich Spaß haben will, aber die verstehen das nicht, weil die das nicht in ihrem Leben noch nie gesehen haben. Die haben das nicht gekannt, die kennen das sowas nicht. Die verstehen das auch nicht, wenn ich denen erkläre oder so. Das kauft mir nur Zeit und Energie, das würde halt leider so.
Also das würde mit ihrer Tradition und Religion nicht zusammenpassen, wenn die irgendwo einen lustigen Abend hätten, so wie
genau, die werden nie mit mir kommen oder so. Na gut, es gibt so und die Fälscher, die mit mir gehen, ja, das macht ja auch für die ist ja Spaß. Aber für die anderen, wenn das Verletzung der Religion oder das ist für die ist eine Verletzung der religiösen Pflicht. Und wenn die das sehen, die denken, ich verlasse langsam die Religion. Ja, aber das mache ich nicht.
Du liebst die Werte trotzdem.
Ich liebe die Werte trotzdem, aber ich will auch meine Zeit haben. Ich möchte auch meine Zeit genauso gestalten, wie ich möchte. Und ich möchte auch keinen von dem hier oder von denen auch zuhören lassen, dass ich was Falsches gemacht habe oder was nicht richtig. Also nicht gesellschaftlich konform. Also in dem entsprechend die Werte und Normen, die die gelebt haben und die immer noch leben. Ich will von niemandem hören, warum ich bis 3 Uhr feiere. Warum ich ein Glas Bier trinke. Ich musste niemandem erklären. Ich musste mich auch nicht rechtfertigen.
Also bist du von der einen Seite, sagen sie Ausländer, von der anderen Seite sagen sie zu dir, du lebst westlich.
Genau. Ja. Für die Radikale hier, für die Rechtsradikale hier bin ich Ausländer. Für die auch Leute, die Vorurteile haben, bin ich der Ausländer. Für die Muslime oder hauptsächlich die Leute, die aus dem Ausland kommen, du lebst westlich, du bist westlich komplett. Und das ist schwierig, zwei Fronten an einem gleichzeitig zu kämpfen. Es ist hart für mich als junger Mensch. Und ich habe wirklich nicht viel Zeit, daran zu kämpfen. Aber wenn das kommt, dann muss ich mich verteidigen. Irgendwie. Und ich verteidige das so sehr, weil das ist das Einzige, was ich habe im Leben, meine Freiheit. Anders habe ich nicht. Ohne Freiheit bin ich nichts.
Das ist auch eine Sache, die viele Leute hier vielleicht gar nicht zu schätzen wissen, weil es für uns selbstverständlich ist, wenn es die Zeit erlaubt und die Gelegenheit ist, wegzugehen, wohin man will und Spaß zu haben, ohne wen zu fragen, ist in anderen Ländern nicht so. Also du würdest, nochmal darauf zurückzukommen, gern in Deutschland bleiben. Nun höre ich immer viel mit Asyl und Asylantrag. Wie stehen die Chancen für dich, in Deutschland zu bleiben?
Na gut, mittlerweile stehen die so gut, also fast wie sicher. Ich habe mittlerweile Niederlassung und Erlaubnis bekommen. Das heißt, man darf in Deutschland für immer bleiben. Ja.
Bei meinen Kollegen aus Syrien hier beim Radio ist Aufenthalt auch ein ganz großes Thema. Da muss immer wieder Verlängerung beantragt und Anträge ausgefüllt werden. Ich weiß, dass es Unterschiede beim Aufenthaltsstatus gibt. Da gibt es zum Beispiel den subsidiären Schutz.
Das subsidiäre Schutz heißt, man hat einen Schutz, aber begrenzt. Also man ist nur vom Leben bedroht. Also das
nur vom Leben bedroht?
Das heißt, nur vom Leben bedroht, das reicht sowieso, aber gesetzlich her, also von den rechtlichen Seite, meine ich aus rechtlicher und gesetzlicher Seite, das heißt, man droht ihm eine Strafe oder Folter oder das Leben ist bedroht. Mhm. Das ist auch genug, schlimm genug. Ja. Aber es gibt halt verschiedene Aufenthaltsstatus. Zum Beispiel, wenn man nach Deutschland kommt, einen Asylantrag stellt, man macht ein Interview, also Asylanhörung nennt sich das. Zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt-Halberstadt beim Bundesamt für Migrationsflüchtlinge.
BAMF, genau.
Und da muss man dort die Gründe, also die Tatsachen vortragen, warum man nach Deutschland geflüchtet ist. Warum ist man geflohen? So. Man muss immer wieder beweisen, dass man sein Leben verfolgt wird oder das Leben bedroht ist. So.
Mit welchen Unterlagen kann man das beweisen? Das ist doch eigentlich gar nicht so einfach. Man hat ja da keine Papiere, oder?
Ja, es gibt zum Beispiel, wenn die Leute aus dem Krieg geflohen sind, da kann man überhaupt gar keine Unterlage vorlegen. Das ist zuerst. Ich hatte auch keine. Ich hatte alles gekommen, hatte ich auch keine Unterlage.
Mit
so.
Wie vielen Jahren bist du hierher gekommen?
Ich war noch 15.
15. Warst du allein?
Ich war mit meinem Cousin, der war 14.
Und deine Eltern?
Die leben in der Türkei. Die konnten damals nicht mit, weil war das schwierig für die.
Also hast du die auch 6 Jahre nicht gesehen?
Ja, seit 6 Jahren nicht gesehen, ja. So, wie gesagt, man kann das auch, man trägt die Sachen und Tatsachen vor. Man erklärt die Asylermittler dort beim Bundesamt für Migrationsflüchtlinge, warum man nach Deutschland gekommen ist, warum man diesen Schutz braucht. So, und wenn man das beweisen soll mit Unterlagen, so, es gibt manche, die von ihren Staaten, also woher die kommen, die werden verfolgt, aber das sind halt ganz selten. Mhm. Man kann die Papiere, die von den Staaten ausgestellt werden, wie sie zum Beispiel ein Haftbefehl von Herkunftsland, ein Haftbefehl oder eine Strafe, irgendein Bescheid, wo man beweisen, Aktivität. Wie politische Aktivität. Mhm. Man kann das tatsächlich bringen, holen und dann die in Deutschland übersetzen lassen und dann vorlegen. So, hier entscheiden dann die Ermittler beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Entweder man, der Asylantrag wird komplett abgelehnt und man wird eine Abschiebung bekommen, weil man überhaupt keine Gründe nennen kann. Oder man bekommt einen Abschiebeverbot. Man kann nicht abgeschoben werden, weil es Krankheitsgründe, weil man in dem Heimatland auch ein Leben bedroht ist, aber politisch nicht verfolgt ist. Das ist ganz unterschiedlich.
Und in Syrien, denke ich, gibt es im Moment noch keine Abschiebung. Also,
nein.
Okay. Ich sage noch, ich hoffe auch, es bleibt so, aber es ist ja immer wieder eine Diskussion.
Es gibt, nein, aber die Abschiebeverbot wurde aufgehoben letztes Jahr, aber werden nur Kriminelle und Verbrecher abgeschoben, okay. Nach Syrien. Aber es wird kaum umgesetzt, weil das unmöglich ist. Mhm. Keine Flüge, keine Botschaft in Syrien, das ist unmöglich. Es wird keiner nach Syrien abgeschoben, egal was man gemacht hat, wer das ist. So, und dieser Abschiebeverbot wird dann immer bestehen, solange die Gefahr besteht. Zweitens, man bekommt subsidiären Schutz. Ich habe das auch zuerst bekommen. Mhm. Subsidiären Schutz hat, wie gesagt, einen begrenzten Aufenthaltsstatus. Das ist zuerst ein Jahr, danach wird verlängert 2 Jahre, danach verlängert 2 Jahre.
Also 5 Jahre.
Fünf Jahre, man kann danach die Niederlassung Erlaubnis beantragen, aber man muss die Voraussetzungen erfüllen.
Das ist mal noch ein Thema, wo wir noch das mal drüber ist, sprechen.
Ja, ab, hatten wir ja, vorhin am sowieso. Tisch,
oh ja, das füllt nochmal. So. Da gibt es ja auch Fragen, vielleicht können wir da auch ein paar stellen für einen Einbürgerungstest, ob denn alle Deutschen in Deutschland bleiben dürfen, weiß ich dann auch nicht. Ja, Niederlassung aber, hast du, aber Daueraufenthalt, Einbürgerung noch nicht.
Einbürgerung noch nicht, kein deutscher Pass noch nicht, ich beantrage es bald. Aber wie gesagt, man bekommt aber diesen kompletten Flüchtlingsstatus, wenn man bewiesen hat, dass man politisch vom Heimatland politisch verfolgt wurde. Bei mir war zuerst der Schuss, ich habe angeklagt, ich habe Recht bekommen vom Verwaltungsgericht Halle-Saale, weil damals, ich war 17, ja, und dann hat man damals die Richterin erklärt, dass ein von 17-Jährigen bis die 42 in Syrien verfolgt werden und zum Kriegs-, also zum Dienstpflicht, also zum Wehrpflicht, ja, eingezogen. Zum Wehrpflicht Zwang geführt werden, weil sie jung sind und sie zum Wehrpflicht im wehigen Alter bereit sind, den Dienst zu erfüllen sollen. Und das heißt für mich, eine politische Verfolgung liegt vor. Das heißt, ich bekomme den Flüchtlingseigenschaft. Das ist 3 Jahre. Und nach 3 Jahren, die kann ich dann verlängern zu 3 Jahren. Und dann kann ich entweder Niederlassung oder Erlaubnis beantragen. Und wenn ich 6 Jahre geschafft habe, dann kann ich deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Also quasi jetzt in meinem Fall, ich habe darauf jetzt einen Anspruch.
Meine arabischen Mitarbeiter, meine syrischen Mitarbeiter bekommen immer gesagt, sie sollen zur Botschaft gehen und um ihren Aufenthalt zu verlängern, sollen sie sich den Pass von der syrischen Botschaft in Deutschland holen. Das ist ein ganz großes Problem. Kannst du das nochmal erklären, warum das so schwierig ist?
Ja, also das wird von der Ausländerbehörde verlangt, insgesamt in Deutschland, meistens in Großstädten auch. In Berlin ist fast wie eine Pflicht, weil wenn man Abschiebeverbot hat oder einen subsidiären Schutz, bekommt man nicht automatisch einen Reiseersatz von hier, Ersatzdokument hier von die deutschen Behörde, von der Ausländerbehörde.
Also das heißt, du kannst in Deutschland bleiben, aber du dürftest auch nicht?
Nicht reisen, du darfst in Deutschland bleiben, aber du darfst nicht reisen. Und wann
auch
du?
Nicht in der EU?
Doch, in die EU schon.
Du darfst aber nicht,
aber nicht außerhalb der Europäischen Union.
Also könntest auch nicht mit der Familie irgendwo
nach Türkei oder so oder nach außerhalb der Europäischen Union nicht. Okay. Aber wenn man das einjährige Aufenthaltstitel verlaufen ist und man die verlängern soll, man soll einen syrischen Reisepass vorlegen. Weil das Innenministerium hat im Jahr 2019 so entschieden, dass jeder Subsidiärschutz, der muss einen Pass vorlegen, damit er so einen Reisepass hat. Von den Ausländerbehörden wird kein Reisepassersatz ausgestellt.
Aber die syrische Botschaft ist doch dann syrischer Grund und Boden.
Das ist richtig. Die syrische Botschaft ist ein syrisches Gebiet. Also das dann syrische, dann bin ich, wenn ich in die syrische Botschaft gehe, dann bin ich in die arabische Syrienrepublik. Aber wenn man ein Abschiebeverbot hat oder subsidiären Schutz hat, man darf trotzdem gehen, weil man es nicht politisch verfolgt.
Okay.
Man darf gehen, auch wenn man in die syrische Gebiet reingeht. Man darf gehen. Aber nur subsidiären Schutz oder einen Abschiebestopp.
Es könnte irgendwo sein, dass doch dein Name irgendwo auftritt und man nimmt dich mit.
Ja, das kann sein, weil ich habe gehört von Schikanerei von manchen hier, Freunde von mir, die waren in Berlin bei der syrischen Botschaft, die wurden schikaniert, die wurden beleidigt. Mhm. Die haben so schlimme Ansprüche bekommen von der syrischen Botschaft. Das ist nicht schön für die. Aber das Innenministerium, das Bundesinnenministerium verlangt von die Syrer und so, also insgesamt von die Leute, die subsidieren oder einen Abschiebestopp haben, weil die der Meinung sind, vielleicht in Zukunft wird alles wieder gut gehen und man kann dann mit diesem Reisepass wieder zurückfahren.
Wäre ja schön, wenn es so wäre, ja.
Ja, schon wär's für die Leute da und für Leute hier. Ja. Aber wenn man einen Flüchtlingseigenschaft hat, mhm, man darf nicht nach Syrien gehen. Man darf nicht auch in die syrische Botschaft besuchen. Wenn man die syrische Botschaft besucht hat und man eine Flüchtlingseigenschaft hat, dann fehlt denen dieser Status. Weil man hat diesen Status bekommen, damit
man den verloren.
Ja, genau. Man hat man diesen Status bekommen, weil man verfolgt wird von diesem Staat. So, wenn ich in die syrische Botschaft reingehe, dann bin ich in dieser Staat quasi. Mhm. Dann fehlt komplett mein Status, mein Grund auch.
Kriegst du den dann einfach so, den Pass?
Nee, krieg ich einfach nicht so mittlerweile. Das dauert ja und der ist der teuer Pass geworden. Die haben das verteuert. Das kostet 1.500 Dollar, also quasi 1.380 Euro.
Also der teuerste Pass der Welt oder so?
Genau, der teuerste Pass der Welt. Und man darf 4 oder 5 Staaten damit rein, ohne Visum. Nur 4 Staaten. Das ist der schlimmste Pass, den es überhaupt gibt.
Es gibt ja dann auch viele Leute, die den Pass haben wollen oder holen sollen und brauchen. Was passiert dann mit dem Geld, das die Leute da bezahlen?
Naja gut, die Leute bezahlen diesen Geld an diesem Staat und diesem Staat finanziert damit Krieg. Bashar al-Assad bekommt das Geld, das Assad-Regime, bekommen die das Geld von Deutschland hier, von Deutschland aufgrund von den Steuerzahlern und dann damit Bashar al-Assad mit diesem Geld tötet Menschen, genau Leute, die Menschen da mit diesem Geld. Also wird quasi mit deutsches Geld ganz öffentlich getötet. Nicht direkt, indirekt, aber ganz öffentlich. Ja. Also vor den offenen Augen. Das ist unfassbar, was wie hier gemacht wird. Na gut, man kann die Identität und die Staatsangehörigkeit immer erklären können, aber nicht durch einen Pass, der 1.500 Euro kostet. Das ist unglaublich. Man kann das menschlich nicht nachvollziehen. Das ist auch moralisch sehr verfehlt ist, wenn man sowas von Menschen verlangt und das Innenministerium weiß ganz genau, dass Geld nach Syrien geht. Die wissen ganz genau, dass mit diesen Gebühren, diese Passgebühren nach Syrien geht und das Geld dort wird für Kriegssachen verfangen.
Unterstützt für diese Zwecke.
Weil es gibt alle Syrer, also ich habe auch alle Syrer und Syrer haben Beweise, dass sie aus Syrien kommen. Die haben Dokumente. Ich habe auch mein Familienbuch mit. Jeder hat Geburtsurkunde. Man kann auch aus Syrien eine Geburtsurkunde erstellen lassen. Die kostet aber nicht mal 40 Euro. Mhm. Das ist okay, aber besser als 1.500 Euro. Will man keinen Krieg finanzieren. Und da hat auch die Verwaltungsgericht in Leipzig auch vor 2 Jahren ein Urteil gefehlt. Mhm. Wegen gab es einen chinesischen Mitbürger hier. Der hat geklagt, der hat gesagt, ich kann meine Papiere aus China nicht tun, weil ich werde dort verfolgt von der kommunistischen Regierung. Die kann die Papiere nicht nach Deutschland bringen, weil das wird sie nicht ausgestellt. Und dann das Gericht hat das Gericht urteilt, und ich zitiere, man kann die Staatsangehörigkeit anders aufklären. Wenn Behörden das verlangen, man kann anders aufklären.
Denke ich auch.
Durch die Sprache, durch einen Dolmetscher, durch einen Katalog von Fragen zum Beispiel, wo man sucht sich Fragen von diesem Land, woher man kommt, genau expliziert und man fragt den, man kann die Identität anders aufklären.
Also ich habe auch gehört, dass eben Fragen sind bei der Heimatstadt, wo wohnen Sie da und was gibt es für da? Geschäfte da und wie genau. Heißt der Inhaber oder hieß damals
Fluss,
der
was ist ein Fluss, was gibt es da für einen Fluss?
Ja, genau, also man kann das schon anders.
Ja, genau, bei mir war auch im Interview, da wollten die auch wissen, die haben mich auch über 10 Fragen gefragt, die haben einen Fluss gefragt, die haben eine Insel gefragt, eine bekannte Person, ein ehemaliger Astronaut von Syrien, meine Grundschule, bekannte Person, auch wichtiges war und Geschichte des Landes auch gefragt.
Wie gesagt, ich denke auch, klar, man muss es schon belegen, bin ich diese Person, die ich behaupte zu sein, das ist schon richtig.
Das
aber
ist schon richtig, ja.
Man muss es eben nicht tun, indem man die Leute gefährdet. Dann für den Krieg dann noch unterstützt oder diese Regierung, die Leute, vor der sie geflohen sind, dass sie dafür dann noch bezahlen.
Ja, damit auch machen wir auch Deutschland keinen Gefallen tun. Wir tun keinen Gefallen, weil wir finanzieren Krieg und werden immer wieder nach Deutschland, werden immer wieder flüchten und wir tun uns keinen Gefallen, überhaupt nicht.
Ich höre auch von vielen Leuten, warum gehen die nicht zurück? Der Krieg ist doch jetzt vorbei in Syrien.
Ja, schon wär's. Der Krieg ist nicht ganz vorbei. Der ist nicht so eskaliert wie früher. Als ich da war nur Kämpfe, nur um Kämpfe, da war nur Kampf. Jetzt gibt es diesen Kampf, aber nur in bestimmten Teilen.
So, das ist so unterschwellig, dass Geheimdienste da noch aktiv
sind. Ja, genau, aber dort, das Regime kontrolliert 70%, also wo ich komme aus Aleppo, das Regime regiert da jetzt und dann, wenn die wissen, dass ich in Deutschland war und dass ich damals geflüchtet habe, ich habe Facebook, ich habe voll gegen Assad, ich habe nur gepostet gegen Assad damals in Facebook, da haben die alles da. Die können meinen Namen sofort eingeben. Und wenn die wissen, der Timer ist wieder da, wir holen den. Dann werde ich nach Damaskus zum schlimmsten Gefängnis gebracht, zum Sednaya. Das ist ein Gefängnis, wo man nie wieder rauskommt. Das ist ein Gefängnis, man geht rein und kommt nie wieder raus. Entweder kommst du dort raus oder bleibst du den Rest deines Lebens da. Es gab krasse Geschichten, die Leute haben erzählt. Das ist überhaupt nicht menschlich. Wie kann man sowas machen mit den Menschen dort? Was die von Monster da leben? Wenn ich dir meine deutsche Freunde erzähle, die rauben sich die Augen. Die fragen mich, also was sind das für Menschen?
Zu vergleichen mit unserem Nazi-Regime, mit dem
Hitler-Regime. Genau, mit dem Nazi. Absolut. Ein Konzentrationslager, das ist Sednaya Gefängnis, das ist genauso wie ein Konzentrationslager. Die Menschen werden dort brutal gefoltert, unglaublich, egal was man, ob alt oder jung, Kind oder Frau oder alles. Auch wenn man nicht gemacht hat, auch wenn du nicht gemacht hast, du wirst gefoltert.
Fragt niemand, ob du was gemacht hast. Du bist dort.
Fragt keiner. Im März, da kam ein Video raus, ein Video aus Syrien, aus einer Stadt, da heißt Tadamun. Das
haben wir in einer Sendung schon thematisiert, das.
Genau, und dann dieses Video basiert im Jahr 2013, da haben zwei Offizier, Geheimdienstakteure, da haben Menschen, 42 Personen, kaltblütig umgebracht. Unglaublich, also das Video war um die Welt. Als ich das Video gesehen habe, ich habe nur so Gänsehaut bekommen.
Und einen der Mörder haben sie ja gekriegt mit Internetrecherche.
Die haben sie gekriegt mit Internetrecherche. Da gab es eine Holocaust-Forschung in Niederlande.
Genau.
Professor und eine syrische Aktivistin auch mit gearbeitet hat. Und sie hat mit ihm geredet. Sie hat ihn angerufen, telefoniert mit dem Offizier. Sie hat sich geschauspielt. Sie hat gesagt, ich bin auch Assad. Ich mache Soziologie, ich studiere Soziologie und ich möchte für Syrien Krieg, also für den syrischen Krieg, ich schreibe eine Arbeit. Und sie hat ihm gesagt, ich liebe dich, ich mag dich. Er hat ihr erzählt, es gibt Beweise auch, die Videos sind da. Er hat gesagt, er weiß nicht, wie viele er gemacht hat. Er hat auch keine Ahnung, wie viele er geschossen hat.
Der Bericht über das Video von Tadamon ist übrigens in der Mediathek von Radio HBW zu finden. Und zwar in der Sendung Radio Salam 258. Es lohnt sich mal in die Radio HBW-Mediathek zu gucken.
Ja, manchmal spreche ich das hier an, rede ich manchmal mit den Deutschen unbedingt. Ich möchte auch an die deutsche Öffentlichkeit, das kommt. Ich will die Leute zeigen, was passiert dort jetzt da. Ich will auch internationale Solidarität. Ich versuche auch diese Solidarität zu zeigen, was passiert da dort. Ja, was passiert.
Deshalb denke ich, Tamar, wir werden uns hier öfters beim Radio treffen. Du hast bestimmt noch ganz viel zu erzählen.
Bestimmt,
über die Situation in Syrien, über dein Leben. Rassismus ist ein ganz großes Thema. Unsere Sendezeit ist ja auch ein bisschen begrenzt. Ich hätte noch viele Fragen an dich, aber das schaffen wir heute gar nicht mehr.
Das denkst du mal.
Ich bedanke mich erstmal ganz doll.
Sehr gerne und ich freue mich auch, nächstes Mal da zu sein.
Ja, und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Radio Salam, einander verstehen.
Radio Salam, nafham li natahawa.